Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen mit diesen Themen. Kaum Selbstanzeigen von Schweizer Steuersündern. Seit Anfang Jahr gilt eine Steueramnestie, doch die große Welle Reuiger blieb bisher aus. Ein ungewöhnlicher Urnengang in Island. Nach der Pleite der iSafe Bank soll Island den Schaden im Ausland berappen. Doch wer will schon ins eigene Portemonnaie greifen? Und Gewalt und Einschüchterung vor den Wahlen im Irak. Das Volk bestellt morgen ein neues Parlament. Doch die angespannte Sicherheitslage dürfte viele vom Urnengang abhalten. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Guten Morgen. Nun zu Thomas Mattis mit den Nachrichten im Überblick.
In der Schweiz hat die kleine Steueramnestie bisher nur mäßigen Erfolg. Sie gilt seit Anfang Jahr und ist bei der Bevölkerung weitgehend unbekannt. Eine Umfrage von Schweizer Radio DRS ergibt, dass sich bis heute nur weniger Personen gemeldet haben und dass auch finanziell nicht viel herausschauen wird. Am meisten Selbstanzeigen von Steuersündern gab es mit 100 im Kanton Zürich. Im Kanton Bern haben sich nur 65 Personen selbst angezeigt, in Basel-Stadt 35. Bei dieser Amnestie entfällt nur die Buße für die Hinterziehung. Zu zahlen sind jedoch Nachsteuern und Verzugszinsen bis zu 10 Jahren zurück. Vereinfacht wird auch die Nachbesteuerung in Erbfällen. Mehr Erfolg hat offenbar ein Steueramnestieprogramm in den USA. Fast 15.000 Personen hätten sich bereits bei den Behörden gemeldet, teilt das Justizministerium mit. Zudem werden den US-Behörden immer häufiger Bankdaten über mutmaßliche Steuerhinterzieher angeboten. Laut dem Justizministerium sind es vor allem ehemalige Bankinformatiker, die die Behörden kontaktieren. Welche Finanzinstitute betroffen sind, wurde nicht gesagt. Der Bundesrat will die Integrationsprogramme der Kantone für die Eingliederung von Ausländern mit zusätzlichen 15 bis 20 Millionen Franken pro Jahr unterstützen. Im Vordergrund stehe aber die Selbstverantwortung der ausländischen Bevölkerung, schreibt der Bundesrat in seinem Bericht zur Integrationspolitik. Neuzuwanderer seien oft ungenügend über ihre Rechte und Pflichten informiert. Der Chefredaktor der Genfer Zeitung Tribune de Genève wird sich nach eigenen Angaben nicht entschuldigen und auch nicht sagen, wer die Polizeifotos von Hannibal Gaddafi der Zeitung zugänglich gemacht hat. In einem Interview verteidigte der Chefredaktor sein Schweigen. Es gehe um den Quellenschutz. Die Veröffentlichung der Fotos sei legitim gewesen. Er bedauere allerdings, dass die Publikation den Konflikt zwischen Libyen und der Schweiz verschärft haben könnte. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat die Sparmaßnahmen Griechenlands gelobt. Nach einem Gespräch mit dem griechischen Regierungschef Papandreou sagte Merkel in Berlin, das übrige Europa würdige die große Kraftanstrengung Griechenlands, sie diene der Stabilität des Euros. Finanzhilfe aus Deutschland schloss Merkel aber erneut aus. Das griechische Parlament billigte gestern ein Sparprogramm von fast 5 Milliarden Euro. Vor dem Parlamentsgebäude in Athen kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten. Neue Streiks legten den öffentlichen Nahverkehr lahm. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.566 Punkten, das ist ein Plus von 1,2%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,744 gehandelt, der Euro zu einem Franken 46,36 bzw. zu einem Dollar 36,34. Das Wetter heute Samstag: im Norden Schneefall bei 1 Grad, im Süden oft sonnig bei 8 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen auf DRS1, DRS4 News und auf der DRS Musikwelle. Buße tun, ohne Buße zu zahlen. Das können Steuersünder in der Schweiz seit Anfang Jahr. Sie können sich ein einziges Mal anzeigen. Dann müssen sie zwar ihre nicht angegebenen Steuern nachzahlen, bleiben aber straffrei. Doch das Angebot blieb in der Öffentlichkeit bisher ziemlich unbeachtet. Freddy Gasser.
Im Kanton Luzern sind es höchstens eine Handvoll, in Basel-Stadt 35, in Bern 65, im Kanton Zürich immerhin 100. So viele Steuersünder haben sich in den letzten 2 Monaten selber angezeigt. Nach allzu viel tönt das nicht. Trotzdem, im Vergleich zur bisherigen Ahndung von Steuerhinterziehung sei er zufrieden, sagt Robert Huber vom Steueramt des Kantons Zürich.
Das ist mehr, als wir erwartet haben. Normalerweise haben wir rund 250 bis 300 Nachsteuerverfahren im Jahr.
Nachsteuerverfahren heißt vor allem, es mussten nicht nur die bisher nicht entrichteten Steuern nachbezahlt werden, sondern auch happige Bußen. Seit dem 1. Januar 2010 fallen bei Selbstanzeigen diese Bußen weg. Deshalb ist für Yvonne von Kaufungen von der Berner Steuerverwaltung klar, warum es vor diesem Jahr kaum zu Selbstanzeigen kam.
Weil wenn man weiß, dass dieses Gesetz kommt, ist es ja eigentlich klar, dass sich dann im Jahr davor noch niemand selbst anzeigt, sondern darauf wartet.
Aber auch wenn dieses Jahr bei Selbstanzeigen die Bußen wegfallen, sie rechnen nicht damit, dass es jetzt in Bern zu großen Steuermehreinnahmen komme, sagt von Kaufungen. Bei den 65 bisherigen Berner Selbstanzeigen gehe es nur gerade in drei Fällen um mehrere hunderttausend Franken, nicht gemeldetes Vermögen und nur in einem Fall um mehr als 1 Million. Verglichen mit den rund 4 Milliarden Steuereinnahmen insgesamt sei dies sehr wenig. Ähnlich zurückhaltend rechnet auch Christian Matte, der stellvertretende Steuerverwalter von Basel-Stadt. Zwar rechne man bis Ende Jahr mit rund 200 Selbstanzeigen, aber
die Nachsteuerbeträge, die aufgrund dieser Selbstanzeigen resultierten, sind nicht enorm. Das heißt, der Kanton wird nicht enorm viele zusätzliche Steuereinnahmen bekommen.
Das Angebot der straflosen Selbstanzeige gilt seit rund 2 Monaten. Die ersten Erfahrungen der Kantone zeigen, markant mehr Steuereinnahmen wird diese Amnestie nicht bringen.
Freddy Gasser. Um 5 Milliarden Franken geht es im Folgenden. Großbritannien und die Niederlande nämlich fordern von Island umgerechnet 5 Milliarden Franken. Es geht um Geld, welches die beiden Länder ihren Bürgern ausbezahlt haben, deren Ersparnisse bei der isländischen Internetbank iSafe lagen. Die Bank ging vor 1,5 Jahren pleite. 5 Milliarden Franken müssten die Isländerinnen und Isländer nun also von ihren Steuern berappen. Heute können sie darüber abstimmen. Alles andere als ein wuchtiges Nein wäre eine Überraschung. Aus Reykjavik, Bruno Kaufmann.
Für viele Isländer ist es schon so etwas wie eine Pflicht und Ehre, sich heute Samstag an der ersten Volksabstimmung des Landes zu beteiligen und das iSafe-Gesetz wuchtig Bach abzuschicken. Gestern Abend schon stimmten sich die Gegner der Vorlage vor den Abstimmungslokalen mit Kampfliedern ein. Meinungsforscher rechnen mit einer sehr klaren Nein-Mehrheit. Das hat auch damit zu tun, dass die wichtigsten Befürworter des Gesetzes, zum Beispiel die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Jóhanna Sigurðardóttir, sich selbst nicht an diesem historischen Referendum beteiligen wollen, wie sie gestern Abend in den Hauptnachrichten des isländischen Fernsehens sagte. Das ist eine sinnlose Abstimmung, denn wir arbeiten schon intensiv an einem neuen Abkommen mit London und Den Haag, sagte Sigurðardóttir. In der Sache geht es um die Bedingungen der Schuldrückzahlung. Hierzu soll nun unter dem Druck des erwarteten Volksneins ein Kompromiss ausgearbeitet werden, der die isländische Staatskasse weniger stark belasten soll, als dies die geltende Regelung vorsieht. Doch für viele Isländer bietet die Abstimmung auch eine einmalige Chance, ihre Verbitterung und Wut über die Folgen der schweren Finanzkrise auszudrücken, wie es Magnus Arni Sturlason von der Organisation In Defence ausdrückt.
In Defence.
Die Schuld am Zusammenbruch der isländischen Wirtschaft und der Banken tragen doch nicht die gewöhnlichen Isländer, sondern unsere frühere Regierung und die unverantwortlichen Bankenchefs, sagt Magnus Arni Sturlason, der im letzten Herbst über 70.000 Unterschriften gegen das Abkommen gesammelt hatte. Fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Nach dem heutigen Nein in der Volksabstimmung will der Wirtschaftsexperte Sturlason zusammen mit weiteren unabhängigen Ökonomen in die Niederlande reisen, um statt der rot-grünen Regierung zu einem besseren iSafe-Abkommen beizutragen. Ministerpräsidentin Sigurðardóttir hat jedoch angekündigt, auch bei einem Nein im Amt bleiben zu wollen.
Die Abstimmungslokale in Island schließen um 00:00. Ergebnisse werden für morgen Nachmittag, eventuell Abend, erwartet. Zum zweiten Mal seit dem Sturz von Saddam Hussein wählen die Irakerinnen und Iraker morgen ihr Parlament. Fast 20 Millionen Wahlberechtigte können ihre Stimme abgeben. Doch der Urnengang wird bereits im Vorfeld von Gewalt überschattet und der Ableger der Al-Qaida im Irak hat wiederholt mit Gewalttaten während den Wahlen gedroht. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat deshalb am Abend betont, wie wichtig friedliche Wahlen seien, und er hat die irakische Bevölkerung aufgerufen, daran teilzunehmen. Ich habe heute früh die Journalistin Inga Rock in Bagdad gefragt, wie man sich die Sicherheitsvorkehrungen im Irak vorstellen muss.
Es ist wie bei den letzten Wahlen, die es im Land gab. Ausnahmezustand. Die Grenzen sind geschlossen, die Flughäfen sind geschlossen, es gibt ein Fahrverbot in den Städten und auch zwischen den Provinzen. Es sind Hunderttausende Soldaten und Polizisten im Einsatz, um die Straßen und die Wahllokale zu schützen.
UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat gesagt, die Wahlkommission werde für einen friedlichen Ablauf sorgen. Kann sie das überhaupt?
Nun, da haben immer auch die Gegner ein Wort mitzureden, wie man so schön sagt. Die Sicherheitskräfte bemühen sich sicher darum, und die Erfahrung hat gezeigt, dass es bei den Wahlen, wenn so viele Sicherheitskräfte im Einsatz sind und Ausnahmezustand herrscht, dass es dann sehr schwierig ist, für die Gegner Anschläge zu verüben. Aber wir wissen es nicht.
Die Al-Qaida hat den Wählerinnen und Wählern ganz offen mit Gewalt gedroht. Gibt es Anzeichen, dass sich die Irakerinnen und Iraker durch diese angespannte Sicherheitslage von der Wahl abhalten lassen?
Das ist durchaus möglich, dass diese Einschüchterungen ihre Wirkung zeigen. Es ist ohnehin so, dass viele Bürger enttäuscht sind über den Leistungsausweis der Regierung, sodass ohnehin keine sehr hohe Wahlbeteiligung erwartet wird. Es stellt sich also die große Frage, ist es den Politikerinnen und Politikern gelungen, einen Meinungsumschwung herbeizuführen und die Wählerinnen und Wähler zu motivieren, diesen Einschüchterungen zu trotzen und sich an die Wahlurnen zu begeben.
Die Lage ist angespannt. Sie sagen, mit einer großen Wahlbeteiligung kann nicht gerechnet werden. Sind Ina Rock unter diesen Umständen einigermaßen demokratische Wahlen überhaupt möglich?
Internationale Wahlbeobachter und die UNO machen es davon abhängig, wie die Wahl ausgeht, wie viele Bürger sich tatsächlich daran beteiligen. Das große Wort, das dabei immer ins Feld geführt wird, ist, es müssen Wahlen sein, in denen sich alle Iraker, sprich Sunniten, Schiiten und Sunniten, am Ende vertreten sehen. Und davon wird das Urteil maßgeblich abhängen. Es gab ja sehr fragwürdige Verfahren, in denen Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen wurden. Das ist sicher nicht sehr demokratisch. Aber unter den Beobachtern macht man es am Ende von der Wahlbeteiligung abhängig und von der Akzeptanz durch die beteiligten Parteien des Wahlergebnisses.
Das waren Einschätzungen der Journalistin Inga Rock in Bagdad. Fehlstart bei den Skiweltcuprennen in Grand-Montana. Wegen zu viel Wind musste die Superkombination der Frauen ersatzlos gestrichen werden. Heute gibt es einen neuen Anlauf mit der Abfahrt. Und um eine Skifahrerin kommt man dabei nicht herum. Bernhard Scher.
Topfavoritin ist einmal mehr Lindsay Vonn. Die Olympiasiegerin will heute ihren 10. Erfolg in diesem Winter feiern und will so die Führung im Gesamtweltcup ausbauen.
Sicherlich nicht so einfach und jeder will dich schlagen. Musst du immer mehr geben, immer mehr Gas geben, und ich hoffe, dass ich kann wie in den letzten Rennen vorbleiben, aber das wird nicht so einfach sein.
Hart bedrängt wird Lindsay Vonn von Fabienne Sutter. Die zweitbeste Zeit im Training hat gezeigt, dass sich die Nummer 1 im Schweizer Team wohlfühlt auf der Strecke.
Steile Passagen, es hat Wellen, Sprünge, es hat alles ein bisschen drinnen und auch technische Kurven, wo man gehörig muss auf den Ski stehen, und genau so Sachen gefallen mir eigentlich.
Die im Publikum etwas bieten will auch Nadia Stieger. Die knappen Niederlagen bei Olympia sind Geschichte. Der Rennsport im Weltcup ist jetzt angesagt.
Ja, ich freue mich wirklich sehr. Es ist immer speziell, in der Schweiz zu starten, weil eben das Publikum einfach noch ein bisschen mehr hinter einem steht. Ich bin froh, dass jetzt das Training auch schon einigermaßen gegangen ist. Ich weiss, ich bin dabei und ich hoffe wirklich, dass es gut geht das Wochenende.
Eine weitere Anwärterin auf den Tagessieg ist auch die Trainingsschnellste Elisabeth Görgel.
Die Abfahrt startet um 10 Uhr. Später, um 11.30 Uhr, sind die Männer mit der Abfahrt im norwegischen Kvietfjell an der Reihe. Didier Güsch startet als Top-Favorit. Er war in beiden Trainings der Schnellste. Von der Skipiste auf den Tennisplatz. Im Davis Cup spielt die Schweiz die erste Runde gegen Spanien. Der erste Tag im spanischen Logroño endete mit einem 1:1, Rachel Müritz.
Am Nachmittag hatte Stanislas Wawrinka die Schweiz dank eines 5-Satz-Sieges über Nicolas Almagro mit 1:0 in Führung gebracht. Danach musste Marco Giudinelli gegen den spanischen Teamleader David Ferrer antreten. Der Außenseiter aus der Schweiz verlor dabei in 3 Sätzen mit 2:6, 6:7 und 1:6. Nur im 2. Satz konnte Giudinelli mithalten. Zum Satzsieg fehlten ihm sogar nur 2 Punkte. Mit 4 Fehlern in Folge vergab er aber die Chance und Ferrer hatte danach keine Mühe mehr. Heute Nachmittag kommt es zum Doppel. Die Schweiz spielt mit Stanislas Wawrinka und Yves Allegro gegen das spanische Duo Robredo Granollers.
Das war heute Morgen. Redaktion Erich Wies, mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.